Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Das ist 1. Johannes Kapitel 3, Vers 1 bis 3. Mit diesen Versen grüße ich euch herzlich zu unserem dritten Adventsgottesdienst. Advent ist ja die Zeit der Erwartung. Und wir erwarten auch das, was wir gerade gelesen haben, dass der Herr Jesus wiederkommt, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, dass wir ihn sehen können, wie er ist. Das ist die Hoffnung, wo wir haben, das Erwarten, wo wir haben. Zur Zeit vom Herrn Jesus hat man gewartet auf den Messias, der kommt, und wir warten auch auf ihn, auf sein zweites Kommen. Ich freue mich über die Gemeinschaft mit euch und auch, dass wir heute unserem Herrn Jesus begegnen dürfen, uns auf ihn ausrichten dürfen, ihn sehen, wie er ist. Das ist unsere Hoffnung, auf das dürfen wir uns freuen. Aber wir dürfen schon jetzt auch auf ihn schauen, den Anfänger und Vollender von unserem Glauben. Das wollen wir auch machen mit den Liedern, die wir singen. So wollen wir auch gerade starten mit dem Lied 245, Stern, auf den ich schaue. Ja, wir stehen gerade auf zum Gebet. Herr Jesus, danke vielmals für den Morgen, danke für die Gemeinschaft mit den Geschwistern, die wir heute haben können. Danke auch für dein Wort, das in unserer Mitte ist, wo wir uns ausrichten können, unser Leben können, ja, neu ausrichten auf dich, können ordnen. Danke auch, dass wir in dieser Zeit, wo wir drin sind, immer wieder können uns an dich erinnern, auch an dein Wiederkommen. Ja, hilf uns auch, dass wir parat sein dürfen, wenn es so weit ist. Danke auch für die Kinder, die bei uns sind, auch für die Sonntagsschule, die heute stattfindet. Wir wollen auch bitten um dein Reden zu ihnen, ja, dass sie schon früh dich Liebe bekommen. Ja, und so bitten wir um ein Segen für jedes von uns, dass wir dürfen wachsen im Erkennen von dir und von deinem Willen. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Wir schlagen das Lied 225 auf. Ich lese uns das gerade mal vor und nachher wollen wir auch die Melodie hören und es dann gerade miteinander singen. Ich meinte, wir hätten es schon mal gesungen, aber sicher noch nicht so oft. Darum lese ich mal den Text vor und dann hören wir es und dann singen wir es. Preis dir, du Ewiger, Siegreicher, Mächtiger, Herrscher und Gott. Vater in Ewigkeit, prächtig in Heiligkeit, Licht ist dein strahlend Kleid, Helfer in Not. Preis dir, du starker Sohn, dein ist des Vaters Thron, dein die Gewalt, König und Friedefürst, liebend dein Volk du führst, siegreich du kommen wirst, Herr, komme bald. Preis, mächtiger Tröster dir, sehnend dein Harren wir, dein Volk dich preist. Rüst uns zur Jüngerschaft, tröst, wenn der Mut erschlafft, füll uns mit deiner Kraft, heiliger Geist. Preis dir auf einem Thron, Vater und Geist und Sohn, dein sei die Ehr. Waltend in Schöpferpracht, rettend durch Liebesmacht, hältst du für uns die Wacht, Gott, unser Herr. Ich möchte euch noch ein paar Verse vorlesen aus dem Römerbrief, aus Römer Kapitel 8. Verse 16 bis 18. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Ja, wir lesen in diesen Versen von Zuversicht im Leiden. Und daran wollen wir uns auch immer wieder erinnern, auch heute Morgen wieder. Auch wenn wir vielleicht manchmal leiden, über das, was wir erleben, oder auch über das zunehmende Böse in unserer Zeit, und es wird vielleicht noch weiter zunehmen, dann dürfen wir uns an diese Worte erinnern. Wir werden Miterbe sein mit Christus. Wir werden mitverherrlichet sein mit ihm. Und alles Leiden wird nicht mehr ins Gewicht fallen im Vergleich dazu. Es wird wie nichts sein, wenn wir zurückschauen. Ja, mögen wir uns das in Erinnerung rufen, auch wenn wir jetzt dann die Predigt hören, es sollte auch eine Einstimmung sein, auch auf die Predigt, die wir hören werden, fest im Sturm, auch das Wissen zu haben. Aber bevor wir die Predigt hören und die Kinder auch in die Sonntagsschule gehen, singen wir noch ein Lied, das Lied 270, «Wenn der schöne Morgen grauet». Ja, wir dürfen uns freuen, wenn wir als Brut vom Herrn Jesus ihm dürfen entgegenziehen und vor seinem Thron dürfen stehen. Um das geht es in diesem Lied. Wir werden unseren Herzenskönig sehen. Viele werden dabei sein aus allen Völkern, Nationen und Stämmen. Steht in Offenbarung 7 und das singen wir auch in diesem Lied. Lied 270. Und nachher hören wir die Predigt.
Ja, was für ein herrliches Lied. Ich bin froh, dass ich mich so konzentrieren muss auf das Begleiten, dass ich die Worte nicht mitgehen kann. Fast jedes Mal kommen mir die Tränen, wenn ich das Lied singe. Wie wird das sein, wenn wir all diese Menschen treffen werden? Wenn wir hören werden, was sie erlebt haben? Was sie erlebt haben mit unserem Gott? Stellt euch vor, die im Nirgendwo verscharrten in Sibirien, die reihenweise umgebracht wurden, nur weil sie an der Bibel am Namen Jesu festhielten. Ich freue mich auf diesen Moment. Ja, ich möchte noch beten vor der Predigt. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir dir gehören dürfen, dass du unser Herr bist, und dass wir bei dir in Sicherheit sind auf ewig. O Herr, wie wollen wir dir näher ziehen, näher kommen. Lass doch unsere Beziehung zu dir wachsen, in die Tiefe gehen, sich vertiefen, Herr. Lass uns weiter uns klein machen vor dir, damit du groß wirst in unserem Leben. Lass uns weitergehen auf diesem schmalen Weg der Demut und der Kleinheit, Herr. Ja, wir freuen uns von Herzen, dass wir schon bald dein Angesicht sehen dürfen. Wir freuen uns, dass es so nahe gekommen ist, dieser große Moment, wo du uns zu dir holst, zu dir entrückst, in den Wolken, in die Wolken, um für immer bei dir zu sein, vor dem Angesicht Gottes. Wir danken dir, Herr, für diese reale, wahre Verheißung und Tatsache. Bitte komm und sprich doch jetzt zu einem jeden von uns durch dein Wort, Herr, dass wir unsere Seelen Zuversicht gewinnen, dass wir Mut gewinnen und dass unser Inneres sich freut und ausrichtet auf dich. Segne du ein jedes, gib Kraft und Zuversicht und Erquickung. Wir danken dir, Herr, für deine große Liebe. Amen. Ja, wir kommen zum vierten Teil heute in dieser Serie mit dem Überthema Fest im Sturm, Fest in der Hoffnung. Und der heutige Abschnitt ist mir besonders wichtig, ich habe ihm den Titel gegeben, die Blickrichtung der Nachfolger Jesu. Was ist unsere Blickrichtung in einer sich installierenden Schreckensherrschaft? Was vor unseren Augen geschieht. Vieles hat sich in dieser Welt verändert, und zwar auf dramatische Weise, und das in kürzester Zeit. Ich glaube, das haben mittlerweile die allermeisten Menschen spürbar realisiert. Und wir wollen eine biblische Analyse dieses Zeitgeschehens durchführen. Eine biblische Analyse vor dem Hintergrund des endzeitlichen Fahrplans, wie ihn uns die Bibel so deutlich aufzeigt. Der Herr Jesus persönlich gibt uns diesen Auftrag. Das muss uns bewusst sein. Er beauftragt uns, dass wir das tun sollen. Ich denke an die Stelle in Lukas 12. Wir werden heute nur ganz wenige Stellen nachschlagen. Ein nächstes Mal dann mehr aufgrund der Stellen im Wort Gottes noch in die Tiefe gehen. Aber ich möchte diese Stelle zitieren aus Lukas 12, wo der Herr Jesus, es ist der Vers 56, zu der Volksmenge, es umringten ihn da ja Tausende von Menschen, und der Herr, steht dort, rügt die Volksmenge. Da sind die Pharisäer dabei, die Elite, die Schriftgelehrten, das ganz normale Volk, die Jünger. Er rügt die Volksmenge und sagt ihnen: Ihr Heuchler, das Aussehen der Erde und des Himmels könnt ihr beurteilen. Gemeint sind die Wetterzeichen, die Anzeichen am Himmel und das Schließen auf das kommende Wetter. Das meint er damit. Das Aussehen der Erde und des Himmels könnt ihr beurteilen. Wie kommt es aber, dass ihr diese Zeit nicht beurteilt? Das heißt, nicht richtig einordnet. Das griechische Wort ist dokimazo. Und der Sinn dieses Wortes ist, etwas genau untersuchen, um zum richtigen Urteil zu gelangen. Wie kommt es aber, dass ihr diese Zeit nicht beurteilt? Und wenn er das der Volksmenge gesagt hat, sie gerügt hat damit, wie mehr gilt es uns, wie mehr wir, die an ihn glauben, sind wir aufgerufen, wachsam zu sein und zu erkennen, wo diese Welt im endzeitlichen Fahrplan steht und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Es macht mich traurig zu realisieren, dass viele Gläubige sehr unsicher sind darin. Selbst solche, die schon viel beigetragen haben, wenn es um die Auslegung biblischer Prophetie geht. Ganz sicher gibt es noch viele Details in den biblisch-prophetischen Angaben, von denen wir nicht mit Sicherheit wissen, wie sich die spezifische Prophetie genau erfüllen wird, bis es dann unmittelbar soweit ist. Natürlich gibt es das. Denken wir an das Beispiel, an das wir so viel gedacht haben und es aufgearbeitet haben und auch heute noch einmal ansehen werden. Das Beispiel aus Daniel 7 und dem vierten Tier. Und dann sieht Daniel unmittelbar, dass dieses Tier 10 Hörner hat. Und wir können daraus schließen, dass sein Reich eine Aufteilung erlangen wird in 10 Teile. Wer kann heute schon ganz genau sagen, wie das genau gehen wird und sein wird? Ja, der Club of Rome hat die Welt in 10 Teile eingeteilt. Aber wie wird das genau dann sein, wenn es soweit ist? Oder die Tatsache, dass drei von diesen 10 Teilen, von diesen 10 Königen erniedrigt bzw. eliminiert wird im Rahmen des Aufstieges des dann 8. Hornes des Antichristen. Wie wird das genau sein, diese Eliminierung? Das können wir noch nicht wissen. Aber es gibt sehr wichtige prophetische Angaben, die wir heute unbedingt richtig beurteilen müssen und auch können. Können. Warum? Weil das Wort Gottes selber die Ankündigung inklusive der Auslegung so deutlich und vielfältig formuliert. Nie und nimmer wird Gottes Wort Gläubige täuschen. Nie. Gläubige, die sich auf sein Wort in seinem ganzen Kontext verlassen. Nie wird das geschehen. So gibt es überaus wichtige Eckpunkte darüber, wo wir aktuell, nämlich jetzt gerade, im Dezember 2021, wo wir stehen im endzeitlichen Fahrplan. Und 4 solche Eckpunkte wollen wir heute betrachten. Zum ersten dieser Eckpunkte, über den wir ganz genau und mit absoluter Sicherheit Auskunft wissen können, wie es damit steht. Die Entwicklung ist ja sehr weit fortgeschritten. Und zwar meine ich die Entwicklung Richtung totaler, weltweiter Überwachung und Kontrolle der Menschen. Mit willkürlichen Zutrittsbeschränkungen, mit Beraubung praktisch aller Grundrechte. Aber trotzdem befinden wir uns mit Sicherheit noch nicht in der Trübsalzeit. In der 70. Jahrwoche Daniels. In diesen letzten 7 Jahre der Endzeit, die in der ganzen Bibel am häufigsten mit folgenden 2 Ausdrücken beschrieben werden. Mit dem über diese Welt ausgegossene Zorn Gottes oder Zorngericht oder mit dem Tag des Herrn. Und wir sind noch nicht in Offenbarung 6. Eventuell, möglicherweise, vielleicht doch schon. Nein! Nein. Wir sind noch nicht in einem Siegelgericht. Und wir sind auch noch nicht in Offenbarung 13. Mit einem den Menschen aufgezwungenen Mahlzeichen sind wir noch nicht. Warum nicht? Weil zum Beispiel Daniel 9, 27, wir haben es das letzte Mal gelesen, so klar sagt, wie diese letzten 7 Jahre beginnen werden. Und zwar mit einem Vertragsabschluss zwischen dem Antichristen und der Elite des Staates Israels. Das ist noch nicht passiert. Und das wäre der Startschuss zu den 7 Jahren. Dazu kommt, dass da, wenn das so wäre, dann müsste ja auch der Antichrist für diese Welt bereits identifizierbar sein, wenn wir schon in der Trübsalzeit wären. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er schon existiert. Aber er ist noch nicht identifizierbar. Wie es nämlich zum Beispiel 2. Thessalonicher 2, Vers 3 sagt. Zuerst muss der Mensch der Sünde, beziehungsweise der Sohn des Verderbens, nämlich der Antichristus, geoffenbart werden. Das ist noch nicht der Fall. Und damit kann auch der Tag des Christus noch nicht da sein. Das war ja genau die gemeine Verführung, in die man die Thessalonicher locken wollte, führen wollte und sagen, ihr erlebt so grausame Verfolgung und Bedrängnisse. Wir sind schon in der Trübsalzeit. Nein, Paulus sagt, zuerst muss der Sohn des Verderbens geoffenbart werden. Apokalypto. Das heißt, enthüllen. Versteht ihr? Wenn irgendein Monument eröffnet wird, eingehüllt, niemand weiß noch, wie es aussieht. Erst, wenn es enthüllt ist. Das ist noch nicht der Fall. Es kann nicht sein, dass wir schon im Zorngericht Gottes sind. Das wäre wie jene Volksmenge, die der Herr rügte. Weil sie zwar die physischen Wetterzeichen am Himmel beurteilen können, aber nicht die Zeichen des Zeitgeschehens. Wie wenn sie sagen würden, Achtung, es hagelt gewaltig. Dabei ist der Himmel erst mit einer finsteren Wolkendecke überzogen. Das ist nicht dasselbe, oder? Aber mit Sicherheit können wir einen weiteren wichtigen Endpunkt im endzeitlichen Fahrplan heute im Dezember 2021 erkennen. Damit kommen wir zu dem zweiten Eckpunkt. Etwas, das sich enthüllt hat, das sich geoffenbart hat. Etwas, was vorher noch nie der Fall war, ist nun seit ganz kurzer Zeit sichtbar geworden. Nur 2 Jahre zurück, Dezember 2019, traf dies noch nicht zu. Es ist jedoch vorher über viele Jahrzehnte fein säuberlich und weltumspannend, mehr oder weniger im Verborgenen, vorbereitet worden. Jetzt ist es unübersehbar an die Öffentlichkeit und in Aktion getreten. Ihr wisst es, das vierte Tier aus Daniel 7 ist für die ganze Welt sichtbar wieder aufgetaucht und es greift vor unseren Augen zur Weltherrschaft, zur Weltregierung, um die ganze Erde zu fressen, zu zerstampfen und zu zermalmen. Dass wir es wieder im Ohr haben, wollen wir es kurz aufschlagen, noch einmal Daniel 7. In diesem Kapitel wird die detaillierte Beschreibung dieses Tieres dreimal bezeugt. Durch drei Zeugnisse, dreimal bezeugt. Wir lesen das erste Mal und das letzte Mal, Vers 7 und 8 zuerst. Nach diesem sah ich in den Nachtgesichten und siehe, ein viertes Tier. Furchterregend, schrecklich und außerordentlich stark. Es hatte große eiserne Zähne, fraß und zermalmte und zertrat das Übrige mit den Füßen. Es war ganz anders als alle vorherigen Tiere. Und hatte 10 Hörner. Während ich Acht gab auf die Hörner, siehe, da stieg ein anderes, kleines Horn zwischen denselben auf. Und 3 der vorherigen Hörner wurden vor ihm ausgerissen. Und siehe, dieses Horn hatte Augen, wie Menschenaugen, und ein Maul, das große Dinge redete. Und dann bittet Daniel einen der umstehenden Engel um Erklärung. Und das tut er. Vers 23 und 24. Er sprach. Doppelpunkt. Das vierte Tier bedeutet ein viertes Reich, das auf Erden sein wird. Das wird sich von allen anderen Königreichen unterscheiden. Und es wird die ganze Erde, wir erinnern uns an den hebräischen Ausdruck, der wirklich weltumspannend die ganze Erde meint. Und es wird die ganze Erde fressen, zerstampfen und zermalmen. Und die 10 Hörner bedeuten, dass aus jenem Reich 10 Könige aufstehen werden. Und ein anderer wird nach ihnen aufkommen. Der wird verschieden sein von seinen Vorgängern und wird 3 Könige erniedrigen. Die Offenbarung dieses Tieres ist vor unseren Augen geschehen, am Ablaufen. Und es wird die ganze Erde fressen, zerstampfen, zermalmen. Eben mit totaler, weltweiter Überwachung und Kontrolle der Menschen. Mit willkürlichen Verboten, mit Zerstörung der Lebensgrundlagen. Und zwar nicht nur der wirtschaftlichen, auch der sozialen und emotionalen Lebensgrundlagen, so dass zunehmend Millionen und Milliarden von Menschen in den Ruin getrieben werden. Mit schädigenden und teils tödlichen medizinischen Zwangsbehandlungen. Verstehen wir die Agenda? Dieses vierte Tier hat schon vor sehr langer Zeit hat es das dritte Tier, also das griechische Reich, abgelöst. Das ist uns bewusst. Und es begann, dieses vierte Tier, als römisches Reich im ersten Jahrhundert vor Christus. Aber noch nie seither hat diese dreimal in Daniel 7 bezeugte Beschreibung auf dieses vierte Tier oder vierte Reich zugetroffen. Dass es nämlich völlig anders ist in seiner Stärke und in seinem Schrecken als alles, was diese Welt bisher gesehen hat. Dass es global die ganze Erde beherrscht und unterdrückt, frisst, zerstampft und zermalmt. Ja, fragen wir uns, hat denn genau dies das ursprüngliche geeinte Rom schon getan? Nein, nein. Hat dies etwa das geteilte, das West- und Oströmische Reich schon getan? Nein, nein. Das im Versteckten agierenden Vierte Reich im Mittelalter und in der Neuzeit bis jetzt schon so etwas getan? Nein, nein. Unter anderem waren die technischen Möglichkeiten, die es unbedingt dazu braucht, noch gar nicht da. Es brauchte zuerst die vierte industrielle Revolution. Es gibt tatsächlich Menschen, auch Christen, die erkennen all das. Und sie wollen sich dieser Schreckensherrschaft entziehen und auswandern. Ist schon passiert. Auswandern. Nach Afrika. Oder nach Mittel- und Südamerika. Oder nach Kanada. Oder Neuseeland. Und sie kommen vom Regen in die Traufe. Oder viel besser treffend gesagt, in den Hagel. Wisst ihr, diese Tatsache alleine beweist die Erfüllung der Prophetie über das vierte Tier aus Daniel 7 vor unseren Augen. Bisher hätte man vor jeder Schreckensherrschaft durch Flucht oder Auswandern an irgendeinen sicheren Ort auf dieser Welt entkommen können. Nicht wahr? Ich bin davon überzeugt, dass das bisher so war. Aber nicht mehr weiterhin. Warum haben praktisch alle Regierungen weltweit und gleichzeitig ihr Machtwort als Regierung, ihre Autorität, ihre Regierungsgewalt diesem vierten Tier, dieser Elite abgetreten? Wie ist es dem vierten Tier gelungen, die Stellung einzunehmen, in der es jetzt im Dezember 2021 steht? Wie? Durch eine riesengroße List. Durch ein listiges, raffiniertes, lügnerisches Narrativ unter Zuhilfenahme von Angst und Panikmache. Beachten wir, wieder Daniel 7 und das vierte, die Beschreibung des vierten Tieres. Zweimal wird bei der Beschreibung gesagt, das vierte Tier wird furchterregend sein. Verstehen wir? Furchterregend. Diese List war gewaltig. Gewaltig. Und wie ist es ihm weiter gelungen, diesem Tier? Natürlich durch das, was wir in Offenbarung 13 auch schon gelesen haben, dass dieses Tier nämlich seine Kraft und Vollmacht vom Drachen, von Satan selbst erhält. Und damit kommen wir zu einem weiteren, sicheren und eindeutigen Eckpunkt im endzeitlichen Fahrplan heute im Dezember 2021. Die weltweite Unterdrückungsherrschaft des vierten Tieres führt direkt in die letzten 7 Jahre der Endzeit. Direkt in den Tag des Herrn, beziehungsweise in den Zorn Gottes über diese Welt, in sein Zorngericht. Es wird wiederum in Daniel 7 dreimal gesagt, dass unmittelbar aus diesem vierten Tier eine Zehnteilung der Erde erfolgen wird. Wie wir dies in Offenbarung 17 wiederfinden. Mit je einem König bzw. Herrscher. Und dass unmittelbar aus dieser Zehnteilung das kleine, alles göttliche, lästernde Horn aufsteigen und sehr groß werden wird, indem es 3 der 10 Könige eliminiert. Womit wir uns mitten in der Trübsal befinden, wenn das passiert. Ich muss viel besser formulieren, womit sich diese Welt mitten in der Trübsal befindet. Was bedeutet dies für uns hier, jetzt und heute? Es bedeutet, es gibt keine Pufferzone mehr. Keine Oase, wohin man sich flüchten kann und sein altbekanntes, ruhiges und stilles Leben führen. Etwas, was wahrscheinlich die meisten von uns erahnen, diese Tatsache. Aber jetzt kommen wir zum vierten, für uns Gläubige weitaus wichtigsten biblischen Eckpunkt im endzeitlichen Fahrplan, ja, im aktuellen Zeitgeschehen. Es stellt dieser Eckpunkt eine unverrückbare, herrliche, göttliche Verheißung dar. Und zwar eine sichere biblische Tatsache, eine prophetische Angabe, die das Wort Gottes sehr deutlich und vielfältig formuliert, wo keinerlei Spekulation, sondern glückselige, tröstende Hoffnung zu praktizieren ist. Und wir wissen, Hoffnung hat biblisch nichts mit Wahrscheinlichkeit zu tun, sondern es bedeutet wartendes Wissen. Wissen. Diese Verheißung, dieses Wissen ist die Blickrichtung für alle wahren Nachfolger Jesu in der Endzeit. Und in diesem Sinne ist Endzeit seit der Himmelfahrt Jesu. Denn schon der Apostel Paulus hat von ganzem Herzen und mit großer Sehnsucht Ausschau gehalten nach der Erfüllung dieser Verheißung. Titus 2,13. Wir möchten die Stelle, wie gesagt, ein andermal lesen, aber vielleicht schlagen wir diese heute doch auf. Titus 2,13. Es ist ein Halbsatz, darum formuliere ich ihn um zu einem ganzen Satz. Wir erwarten die glückselige Hoffnung und die Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus. Prosdechomai. Wir erwarten. Das heißt ganz genau, wir halten Ausschau. Wir halten Ausschau auf die glückselige Hoffnung, nämlich die Erscheinung unseres Heilandes. Das war die Blickrichtung des Paulus, schon vor fast 2000 Jahren. Oder denken wir an 1. Korinther 15. Wir, ebenso in 1. Thessalonicher 4, Vers 15, wo er sagt, wir, die wir noch leben, die wir leben bis ans Ende, werden von ihm entrückt werden. Er hat selbstverständlich damit gerechnet. Oder 2. Korinther 5, Vers 2, ich seufze mit Sehnsucht danach, dass mein irdischer Tempel mit dem himmlischen überkleidet wird, dass ich nicht nackt erfunden werden muss, nämlich durch das Sterben, sondern direkt vom Himmel überkleidet werde. Die große Sehnsucht unseres Apostels Paulus. Diese eine und einzige Blickrichtung der wahren Gläubigen kommt in der unbeschreiblich großen Sehnsucht jener Braut zum Ausdruck, die täglich als erstes zum Hafen am Meer lief, um Ausschau zu halten. Obwohl heute ihr geliebter Bräutigam ankommt, um sie abzuholen, um für immer und ewig bei ihm zu sein. Gemäß dem klaren Zeugnis der Bibel könnte diese Entrückung der Gläubigen, diese Heimholung der Braut, jeden Augenblick stattfinden. Es gibt absolut nichts mehr auf dem prophetischen Fahrplan, was die Entrückung noch aufhält, was zuerst noch eintreffen muss. Sonst hätte nicht schon der Apostel Paulus so sehnlich damit gerechnet. Weiter bezeugt das Neue Testament sehr deutlich, sehr vielfach, dass die Gläubigen vor dem kommenden Zorn, vor dem Zorngericht Gottes der letzten 7 Jahre bewahrt werden. Vor der Heimsuchung Gottes, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Weil die Gemeinde Jesu eben vor der Trübsal entrückt wird. Seine Braut vor dem Zorngericht Gottes heimgeholt wird. Wie sollte es anders sein? Wie sollte Gott seinen berechtigten Zorn mit ausschütten über der Braut seines Sohnes. Nun gibt es heute leider unter Glaubensgeschwistern Unsicherheit und Zweifel an diesem so deutlich formulierten und dokumentierten Versprechen Gottes und unseres Herrn Jesus Christus. Unsicherheit und Zweifel. In dem Sinn, dass die Gemeinde Jesu vielleicht doch in die Trübsalszeit hineingehen muss. Mit der ganzen gottlosen Menschheit. mit denen, die auf der Erde wohnen, wie es in Offenbarung immer wieder steht. Gemeint sind, ist, deren Bürgerrecht auf dieser Erde ist, die sich gebeugt haben der Anbetung des Antichristen. Man kann meiner Ansicht nach diese Unsicherheit nur vertreten, wenn man nicht weiß oder nicht wahrhaben will, dass die Trübsalzeit dem ausgeschütteten Zorngericht Gottes entspricht, von dem schon das Alte Testament so oft spricht. Wenn man nicht wahrhaben will, wie schrecklich die Trübsalzeit sein wird. Und wisst ihr, nicht primär wegen der Wut Satans und seiner Handlanger, sondern wegen dem Zorn Gottes über diese Welt. Wir wissen, dass mitten in diesem Zorngericht immer noch die Möglichkeit zur Buße und Umkehr und zum Gerettetwerden besteht, weil er Gott ist, weil er die Menschen liebt. Aber der Schrecken der Trübsalzeit wird auf dem Zorn Gottes beruhen. Jetzt stellen wir uns das vor. Genau der Zorn, vor dem wir durch das Blut des Lammes Gottes errettet wurden. Der Zorn, der sich uns in Frieden mit Gott verwandelt hat. Durch unseren Herrn Jesus Christus, der uns aus Glauben gerechtfertigt hat vor Gott. Römer 5, der Anfang. Auch Geschwister, die ich sehr schätze, vertreten diese Unsicherheit. Und ich werde sie auch weiterhin lieben und schätzen. Aber es macht mich wirklich sprachlos. Es macht mich unbeschreiblich traurig. Wegen ihnen und wegen denen, die sie unterrichten. Denn diese Zweifel an der göttlichen Verheißung beraubt sie dieser Blickrichtung, dieses Ausschauhaltens nach unserem Erlöser, jeden Morgen, jeden Abend. Und wie ist diese glückselige Hoffnung gerade heute, am jetzigen Punkt des Zeitgeschehens, tröstlich und wichtig? Aber mit diesem falschen Zweifel ist sie schlichtweg dahin, zerstört. Zerstört. Wenn die Entrückung erst in der Trübsalzeit stattfindet, kann sie nämlich nicht jederzeit stattfinden. Dann müssen wir zuerst auf das Offenbarwerden des Antichristen warten, anstatt auf unseren Bräutigam. Was hätte Paulus dazu gesagt? Liebe Geschwister, wir mögen unter diesem vierten Tier, gerade als Gläubige, noch durch schwere Nöte, Bedrängnisse und Trübsale durchgeführt werden. Nun, genau das verheißt das Neue Testament allen wahren Gläubigen schon seit 2000 Jahren, dass wir durch viel Trübsal ins Reich Gottes eingehen werden. Aber die Bibel verspricht uns, dass unser Gott mächtig genug sein wird, uns ohne Straucheln zu bewahren, uns unsträflich zusammen mit unserem Herrn und Bräutigam Jesus Christus vor sein Angesicht der Herrlichkeit zu stellen. Schluss des Judasbriefes. Wir mögen jetzt gerade all unsere Rechte in dieser Welt beraubt werden. Nun, genau das ist gemäß der Bibel der Status eines wahren Gläubigen in dieser Welt. Nämlich ein Fremdling ohne jegliche Bürgerrechte. Aber unser Heiland, unser Bräutigam Jesus Christus, wird seinerseits uns dieser Welt entreißen, harpazo, entrücken, wie ein Dieb in der Nacht. Wie können wir uns freuen? Wie ein Dieb in der Nacht. Es wird nicht zu verhindern sein. Wisst ihr das? Es wird nicht zu verhindern sein. Auch nicht durch falsche Zweifel. Es wird nicht zu verhindern sein. Wie ein Dieb in der Nacht wird er seine Braut holen. Liebe Geschwister, lasst uns einander trösten mit diesen Worten. Mit dieser zuverlässigen, göttlichen Verheißung. Lasst uns unser ganzes Leben allein nach dieser Blickrichtung ausrichten und den Herrn Jesus täglich erwarten. Wie die sehnsüchtige Braut, die täglich als erstes zum Hafen rennt und jeden Tag mit seiner Ankunft rechnet. Amen. Wir möchten ein anderes Mal noch mehr hören über die herrliche Verheißung der Entrückung vor dem Zorngericht Gottes, damit wir nicht den Mut verlieren und unsere Seele nicht verschmachtet. Ich möchte noch beten. Unser Herr und Heiland Jesus Christus, ja, du bist unser Bräutigam. Herr, nach dir halten wir Ausschau. Mit Sehnen schauen wir aus nach dir, nach deinem Kommen, Herr. Und wir glauben deinem Wort wie Kinder. Wir nehmen es einfach so, wie du es aufschreiben lassen hast. Dass du uns errettest vor dem Zorn, vor dem Zorngericht Gottes. Dass du uns entrücken wirst, heimholen wirst. Herr, wir danken dir für dein Versprechen. Wir danken dir für diese Zusage. Wir danken dir, dass du uns nicht enttäuschen wirst und nicht versetzen wirst. Es ist unmöglich. Wir danken dir, dass kein Buchstabe von deinem Wort wegfallen wird, dass es zuverlässig und sicher ist. Und Herr, so bitten wir dich, bewahre ein jedes von uns in deiner göttlichen Gnade und Liebe auch weiterhin. Stärke du uns mit diesem Wissen, mit diesem wartenden Wissen auf dein Kommen, auf deine Erlösung, auf deine Zusammenführung mit dir, Herr. Stärke du ein jedes und gib neue Kraft, neuen Mut und lass nicht zu, dass auch nur eines von uns beeinträchtigt oder geschädigt wird durch die Panikmache des vierten Tieres. Wir gehören dir, Heiland, und niemandem sonst. Und du wirst selber für unseren Schutz und alles, was wir brauchen, sorgen. Amen.
Ja, herzlichen Dank für das Wort. Wir wollen wirklich das auch mitnehmen, das Erwarten von unserem Herr Jesus, dass wir das mitnehmen, auch in die kommenden Wochen. Es ist Trost, wenn wir über das nachdenken. Es ist auch eine Herausforderung, ein Auftrag, unser Leben parat zu machen, parat zu sein, wenn der Herr Jesus wiederkommt, unser Leben geordnet zu haben. Ja, wir wollen wirklich in dieser Erwartung auch in die kommenden Wochen hineingehen. Ja, wir stehen auf und singen noch miteinander das Lied 293. Und dann würde ich noch das Wort lesen und mit uns beten. Ja, ich möchte die Verse lesen, die Lukas heute in der Predigt auch angetönt hat, wo wir sicher auch noch mehr werden hören, darüber aus 1. Thessalonicher 4, Verse 15 bis 18. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Ja, wir beten noch. Ja, Herr Jesus, so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Was für eine wunderbare Zusage, die wir haben dürfen. Danke, dass wir dies wiederkommen erwarten, dass nichts mehr dazwischen steht, dass wir wissen dürfen, du wirst wiederkommen und du wirst uns zu dir holen. Ja, danke für die lebendige Hoffnung, die wir haben für das wartende Wissen, wie wir es gehört haben. Ja, und Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass das Wort auch ein Trost sein für uns, gerade in dieser Zeit, wo wir drinstehen. Ja, dass die Erwartung von dir und dass du alles vorausgesagt hast und sich alles so wird erfüllen, wie es du gesagt hast, dass uns das trösten und stärken darf. Ich möchte aber auch bitten, dass du uns hilfst, auch unser Leben auszurichten auf dich, auf dein Wiederkommen, dass wir, ja, dass es auch sichtbar werden darf, dass wir dich erwarten, auch in unserem Leben, in unserer Hoffnung, in dem, wie wir handeln, in dem, dass wir geordnete Leben dürfen haben. Ja, ich möchte dich bitten, dass wir über das nachdenken, auch über die Zeit, wo wir drinstehen, dass wir nicht verzweifeln darüber, sondern dass wir in Zuversicht einfach neu auf dich schauen. So möchte ich dich bitten um Stärkung für jedes Einzelne von uns, dass du hilfst, auch dort, was Lasten zu tragen gibt, dass du auch Zeichen vom Guten schenken tust, ja, dort, was besonders nötig ist. Danke, kommst du mit in diese Woche. Und wir wollen miteinander bitten, Herr Jesus, um dein baldige Wiederkommen. Amen.